Der Netzwerk Südbaden Podcast wird Ihnen präsentiert mit freundlicher Unterstützung der Sparkasse Freiburg, nördlicher Breisgau.
Netzwerk Südbaden, das regionale Wirtschaftsmagazin, der Podcast.
Hallo, herzlich willkommen, schön, dass Sie dabei sind. Heute geht es bei uns um ein Thema, das wir täglich erleben, aber viel zu selten bewusst gestalten, den Umgang miteinander im Business. Zu Gast ist Betül Hanisch, sie ist Expertin für moderne Umgangsformen, berät Unternehmen und Führungskräfte und vermittelt, wie Kommunikation im Berufsalltag klar, respektvoll und gleichzeitig zeitgemäß funktioniert. Ihr Ansatz ist dabei alles andere als verstaubt, unter anderem bildet sie an ihrer eigenen Knigge-Schule Menschen genau in diesen Themen aus. Mit ihr spreche ich darüber, warum gutes Benehmen nichts mit steifen Regeln zu tun hat, welche Rolle Plattformen wie LinkedIn spielen und wie wir gerade in stressigen Zeiten einen respektvollen Ton behalten. Schön, dass du da bist, Betül. Herzlich willkommen. Was meint es denn, wenn wir von Business-Knigge sprechen?
Es hilft Menschen, einfach in der Berufswelt zurechtzukommen. Es sind Empfehlungen. Es sind keine Regeln, die vorgegeben sind, weil es gibt ja auch keine Kniggepolizei, die dich verhaftet. Es ist nur der Sprung ins Berufsleben ist für manche eine Herausforderung. Sie merken, Kunden haben unterschiedliche Ansprüche. Der eine will dies, der andere will das. Und dafür gibt es eben so Empfehlungen, was zeigt, okay, diese Richtung, die kommt bei den meisten Menschen gut an. Und das ist Business-Knigge.
Viele denken da sofort so ein bisschen an was Geschniegeltes. Ist das ein Missverständnis?
Also Julika, das Wort geschniegelt passt super in die Zeit. Viele wissen das noch als Krawatte, Anzug, all das noch so Norm war. Da war es auch tatsächlich geschniegelt. Und was ich beobachtet habe, ist, dass der Knigge an sich sich verändert hat. Also früher waren meine Seminare so, dass es hieß, wer öffnet wem die Tür, wer gibt wem die Hand und so. Und das haben alle dann gelernt, umgesetzt und sich sicher gefühlt. Heute sind wir dankbar, wenn uns überhaupt jemand die Tür aufmacht. Also ich mache das jetzt schon 20 Jahre als selbstständige Kniggetrainerin und würde ich jetzt die Seminare geben, die ich vor 20 Jahren noch gemacht habe, hätte ich keine Kunden, weil das war zu steif, das war zu formell. Ja, selbst Banken haben jetzt die Krawatte fallen lassen, gehen in Chinohosen zur Arbeit, teilweise in Sandalen. Da hat sich schon sichtbar auch was verändert.
Welche Veränderungen nimmst du aktuell in Unternehmen wahr?
Dass wir Menschen unsere Individualität nicht aufgeben wollen. Also da kämpfen wir auch sehr darum. Wenn also jemand partout keinen Anzug anziehen will, dann spricht er das direkt an. Er erklärt, wie unpassend und nicht zeitgemäß das ist. Also da ist eine wahre Verteidigung der eigenen Sichtweise schon zu sehen. Und das führt natürlich, weil nicht alle Sichtweisen gleich sind, zu großen Konflikten.
Und wie positionierst du dich da?
Ich positioniere mich nicht, weil ich finde, alle Sichtweisen haben seine Berechtigung. Und erkläre, wenn ich eine Meinung habe und die entspricht nicht deiner Meinung, wie ich das ausdrücken kann, dass es sich für den anderen nicht wie ein Angriff anfühlt. Und da gehen wir schon rein in die Kommunikation. Also ich sage immer, wo Kommunikation aufhört, beginnt Krieg. Bemühe dich, dich mitzuteilen und jetzt sind wir wieder zurück in der Wertschätzung und das ist wiederum Knigge und das ist zeitlos.
Hierarchien sind dagegen ganz offensichtlich nicht überall zeitlos, sie werden flacher oder gleich ganz abgeschafft.
Absolut, ich habe das überall beobachtet. Also ein Vorgesetzter braucht tatsächlich auch fast schon therapeutische Fähigkeiten. Empathie muss er besitzen, wenn seine Entscheidung dem einzelnen Mitarbeiter oder einer Gruppe nicht gefällt, muss er das empathisch erklären, warum er diese Entscheidung getroffen hat. Was Mitarbeiter gar nicht mehr akzeptieren, ist so von oben herab eine Entscheidung treffen, so machen wir das. Da gibt es einen Aufschrei. Und was aber tatsächlich, Julika, missverstanden wird, ist der Begriff Augenhöhe. Viele Chefs erklären, ich bin mit meinem Team auf Augenhöhe. Spätestens im Meeting, wenn er dann doch eine Entscheidung trifft, die dem Mitarbeiter nicht gefällt, merkt der Mitarbeiter, hier ist nichts auf Augenhöhe. Und dann entsteht natürlich Frust und Enttäuschung. Das heißt also, ich warne davor, Vorgesetzte diesen Begriff Augenhöhe zu verwenden. Weil in der Realität, das weiß jeder, der eine Familie hat oder von mir aus auch zwei Hunde hat, der eine will in die eine Richtung, der andere, du musst irgendwo eine Entscheidung treffen, als Leader und die Richtung vorgeben. Und wir müssen erkennen, die leitenden Funktionen müssen erkennen, ich schaffe es dann nicht, dauerhaft everybody's darling zu sein. Also vermeidet den Begriff Augenhöhe, um keine Enttäuschung einfach zu garantieren.
Was kann man stattdessen sagen, wenn man ausdrücken will, ihr seid genauso wichtig, nur eben in anderer Funktion?
Ich habe da eine wunderbare Methode. Ich verrate sie dir. Diese Rhetorik, die bringt mir so viel Erfolg, wenn eine andere Person eine andere Meinung hat als ich. Und ich erkenne deren Sichtweise, sehe allerdings in dieser Situation, ist das ungünstig, diesen Weg zu gehen. Dann mache ich Folgendes. Diese Rhetorik besteht aus drei Teilen. Teil 1 ist das Allerwichtigste, was du berücksichtigen musst. Teil 1 ist Empathie. Du gehst emotional in diesen Menschen, in diese Gefühle hinein. Du sagst zum Beispiel, ich kann dich voll verstehen, dass dir das wichtig ist, flexible Arbeitszeiten zu haben. Wenn ich an deiner Stelle wäre, alleinerziehende Mutter, da bräuchte ich das tatsächlich auch und würde das von meinem Chef einfordern. So, du musst in diese Gefühlswelt der anderen Person rein. Nur so wird die andere Person runterfahren mit seiner Wut oder seinem Ärger, seiner Enttäuschung, weil er oder sie erkennt, er versteht mich, sie versteht mich. Das ist das Wichtigste. Dann kommt Teil 2. Auf keinen Fall sagst du dir das Wort aber. Du vermeidest jetzt an dieser Stelle aber. Wie ist es denn, wenn jemand eine andere Meinung hat? Normal geht doch Dialog so, ja, aber du kannst doch nicht erwarten, dass. So, diese Ja-Aber-Verteidigung. Und das führt immer zu Konflikten, dauerhaft teilweise.
Im Grunde ist das, was davor gesagt wurde, damit auch so ein bisschen zunichte gemacht, ne?
100%, genau. Und so fühlt sich's auch an. Ja, und wahrscheinlich ist es auch so gemeint. Deshalb das Aber vermeiden und statt dem Wort Aber das Wort gleichzeitig benutzen. Gleichzeitig hält immer die Waage, weil Teil 3 ist jetzt mein Part. Das, was ich von Anfang an sagen wollte. Ich entscheide als Führungskraft selten, dass ein Individuum profitiert und die Gruppe einen Nachteil hat oder gar der Kunde. Weil der Kunde, wenn der nicht mehr kommt, dann bricht alles zusammen längerfristig. Wir müssen, das macht übrigens Amazon immer so, wenn die Entscheidungen haben, große Meetings, haben die einen leeren Stuhl. Und auf dem leeren Stuhl ist ein Kissen mit dem Begriff Customer, Kunde. Die fragen sich bei jedem Meeting, was würde der Kunde jetzt zu unserer Entscheidung sagen? Und dann prüfen die das nochmal und eventuell revidieren die ihre Entscheidung. Und dann erkennt auch ein Einzelner, okay, diese Entscheidung ist zwar für mich gut, aber insgesamt für das System nicht gut. Und wenn das System wackelt, bin ich auch wiederum gefährdet, längerfristig. Diese Erkenntnis fehlt uns. Also nochmal, Empathie ist Teil 1. Ja. Geh da 2, 3 Sätze rein emotional. Dann sagst du statt aber gleichzeitig, das ist schon Teil 2. Und der dritte Teil, das, was du schon von Anfang an sagen wolltest, mein Part.
Das klingt ja ganz einfach.
Das ist einfach. Also wir brauchen da Training, du hast recht, weil es schießt in uns hoch. Überleg mal, wie emotional das ist, wenn du jemanden vor dir hast, der komplett eine andere Meinung hat. Da dann zurückhaltend zu sein, zuzuhören, jetzt einen Dialog zu erschaffen im Raum, der den anderen abholt. Ich habe so viele tolle Stories in meinem Kopf, wo ich denke, wow, ich habe mit einer Person gesprochen, mit einem Ja-Aber-Satz, der hat mich komplett angeschossen. Dann habe ich kurz innegehalten, habe gedacht, Betül, das war nicht gut, wie du das angesprochen hast, jetzt machst du es nochmal. Habe ein bisschen gewartet. Man soll tatsächlich 4 Minuten warten, von mir aus auch alibimäßig rausgehen, kurz einen Kaffee holen. Ja. Dann kommst du zurück, sagst, ich habe mir Gedanken gemacht, du hast recht. Jetzt, wo ich so in dich reingefühlt habe, in dieser Zeit, wo ich kurz bei mir war, an deiner Stelle würde ich wahrscheinlich gleich reagieren. Ich verstehe dich, dass dich das ärgert, weil gleichzeitig habe ich mir auch überlegt, dass es insgesamt und längerfristig, und dann kommst du mit deinem Paar, es funktioniert, es ist so schön.
Du bist bei vielen verschiedenen Unternehmen unterwegs. Was erlebst du da tatsächlich, was Hierarchien angeht?
Die Kluft zwischen Ranghöchstem und der nächsten Hierarchiestufe, die ist schon angeglichen, aber nicht 50-50. Mhm. da ist schon was fühlbar, wo ich merke, diese Entscheidung trifft mein Chef und nicht ich. Und das ist ja schon Hierarchie. Also sich vorzugaukeln, egal von welcher Sichtweise, ob ich das denke, auch diese Du-Geschichte zum Beispiel, die ja so Einmarsch genommen hat, dieses Duzen unter Vorgesetzten und Mitarbeitern und so, was ja total in Ordnung und wundervoll ist, gibt einem manchmal auch das Gefühl von, wir sind auf Augenhöhe. Aber ich sag's wirklich nochmal, täuscht euch da nicht, es gibt immer noch eine Hierarchie. Die ist angeglichen, ja, aber sie ist nicht auf 50-50-Level.
Kommen wir mal zu der Frage, sie oder du, du oder sie, ist das sie der Königsweg im Business, weil natürlich eine gewisse Distanz gewahrt wird und damit auch ein gewisser Respekt, oder was ist dazu zu sagen?
Du wirst Begegnungen finden, da sind die so wertschätzend in der Du-Form miteinander, und du wirst auch Beispiele finden, wo Menschen per sie miteinander sprechen, aber so verachtend sind, dass, also Nachbarschaftskrieg und so in Sie-Form. Also da gibt's ja unendlich viele auch private Begegnungen. Da kann man tatsächlich nicht sagen, dass die Du-Form kaputt macht. Das ist eine menschliche Einstellung, die ich lebe, Wertesysteme. Und wenn man die betrachtet, dann verschwimmt sie und du plötzlich. Es verliert an Wertigkeit, wenn man sagen will, sie ist formeller und wertvoller als ein Du. Nein, ist es nicht.
Aber kann es nicht auch verwirrend sein, so, ich dachte, wir sind voll close und jetzt machst du mir hier eine Ansage?
Insgesamt ist es so ein Sympathiethema, also ich würde allen erstmal eine schöne Message raussenden. Jemand, der dir das Du anbietet, ist erstmal interessiert für mehr Nähe. Jemand interessiert sich für dich und möchte das Du. Das darf man nicht immer als Kränkung wahrnehmen. Da sind wir auch ein bisschen so eine empörte Gesellschaft. Wenn man selber persönlich das Du nicht mag, dann echauffiert einen das. Und so insgesamt sage ich mal, das ist wie der Händedruck auch, Berührung ist immer ein Zeichen von, ich will die Nähe. Weil wir wissen, alles, was ekelhaft wäre, wollten wir nicht berühren. Und deshalb ist erstmal das eine Anerkennung.
Du würdest jetzt also keine klare Empfehlung für oder gegen das Du geben. Aber es ist schon so auf dem Vormarsch, oder?
Ja. Ich sehe witzigerweise so einen Helmut zum Beispiel, der jetzt für einen Azubi so vom Alter her der Großvater sein könnte, wenn der dann das Du anbietet, dass sich junge Menschen tatsächlich auch schwer tun. Die haben im Kopf den Blick adäquat zum Lehrer oder so, was ja nicht immer authentischer Respekt ist, aber einfach so ein gelernt. Genau. Und die tun sich da schwer und sagen, ach, Frau Harnisch oder Bethül, das ist für mich so schwer, den zu duzen. Aber am Ende sind wir doch Gewohnheitstier.
Gibt es Situationen, in denen das Du auch so richtig unangebracht ist?
Ja, also als allererstes fällt mir ein, wenn so ein Betrieb per Du ist, mit Kollegen und Vorgesetzten, alle per Du, und die haben Kunden, die extrem seriös sind. Also das sieht man ja dann, wenn Bankgeschäfte, Geld und Gesundheit, da sind wir Menschen extrem empfindlich und gucken, stecken die unter einer Decke, wollen die mich über den Tisch ziehen und so. Und wenn man dann in einem mehrköpfigen Meeting ist und die sind untereinander per Du und der Kunde wird gesiezt, dann entsteht tatsächlich so ein Gefühl von, die stecken unter einer Decke. Und da gibt es viele Betriebe, die intern per Du sind und tatsächlich beim Kunden, wenn sie rausfahren, absprechen, vorm Kunden siezen wir uns. Also das kenne ich immer wieder mal, und das ist auch schlau gewählt, glaube ich, insgesamt.
Kommen wir zu einem großen Thema unserer Zeit. Was ist denn zu den Umgangsformen der Gen Z zu sagen? Sind die wirklich so anders als wir, gerade was Umgangsformen angeht?
Ich sage, liebe Gen Z, alle, die jetzt mithören und zuhören, ihr habt es bald geschafft, weil die nächste Generation ist gerade am auf die Welt kommen, das wird die Gen Alpha werden, Generation Alpha, und wenn die dann kommt auf den Arbeitsmarkt, dann lassen wir locker, weil wir finden, ihr habt euch jetzt irgendwann integriert, und jetzt klopfen wir alle auf Generation Alpha rum, also haltet durch, beißt die Zähne zusammen, weil, weißt du, Julika, was das Problem ist bei uns Menschen, und das Rad, da kann man bis nach Sokrates und noch 4000, also es gibt Dokumente, Schriftstücke bis 5000 Jahre zurück, wo die ältere Generation über die jüngere schimpft. Weißt du, warum sie schimpft? Weil die höflichen Menschen, die verhalten sich zurückhaltend, sind leiser, und die Rebellen, die sind laut. Und laut hört man und leise nicht. Das heißt, wenn du an der Bushaltestelle rüpelhaftes Verhalten von jüngeren Menschen siehst, die sich so raufen und so, denkst du, mein Gott, was ist aus denen geworden? Aus denen wird nichts. und du übersiehst die Leisen nebendran. Das ist sehr traurig. Und es gibt wundervolle Menschen da draußen, die teilweise Vorbilder sind für die älteren Generationen. Ja. Höfliche Menschen, freundliche Menschen, die auch sehr, sehr frustriert sind, wie aggressiv teilweise ältere Generationen sind. Schau mal in deine Generation, in deine Gleichaltrigen oder in unsere Gleichaltrigen, da gibt es auch ein paar Idioten unter ihnen.
Also die sind nicht respektloser und schwieriger geworden?
Nein, finde ich auf keinen Fall. Ich weiß, dass es welche unter ihnen gibt, die sagen, ich will erst mal Urlaub besprechen, wenn ich einen Job bekomme. Ich will fragen, ob ich ein Auto bekomme, einen Dienstwagen, Teilzeit natürlich. Und weißt du, warum das so ist? Weil übrigens, auch nochmal eine Erkenntnis, die Gen Z, die haben wir erzogen. Also das ist das Ergebnis unserer Erziehung, wollte ich mal klar. Natürlich wird jetzt jeder sagen, also mein Kind ist es nicht, aber die anderen, ja, da hat die Bethül schon recht. Aber insgesamt ist das das Ergebnis unserer Erziehung. Und die das fordern, die sehen natürlich, wie Papa, Mama total erschöpft abends heimkommen, dann leiden die Eltern und dann sehen die Kinder und entscheiden sich für eins. So wie die will ich nicht enden. Und das ist erstmal der übertriebene Schlag in die andere Richtung, zu sagen, so werde ich sicherlich nicht enden. Ich werde einfach weniger arbeiten, weil meine Eltern sind so fix und fertig und unglücklich. Also wir sind Vorbilder oder eben nicht. Und natürlich werden diese jungen Menschen, wenn die anfangen, eine Beziehung zu führen, zusammenzuziehen, ein Baby zu machen, merken sie, hey, das Geld reicht nicht, vielleicht muss ich mehr machen, wie kann ich denn mehr erreichen? Und dann kommen die in unsere Fußstapfen und merken, jetzt muss mehr passieren, wie kann ich das denn erreichen? Gebt den jungen Menschen Zeit.
Nicht nur für die Gen Z ein großes Thema, sondern im Optimalfall für alle Social Media und in der Businesswelt natürlich vor allem LinkedIn. Wo hört denn für dich da persönlich auf und fängt unprofessionell an? Oder sagst du, ach, lass die Leute doch auf ihrem Profil machen, was sie wollen?
Jeder kann ja machen, wie er oder sie will. Das Einzige, was wir alle machen müssen, ist die Konsequenz für unser Verhalten auch tragen. Und wenn ich natürlich jetzt meine Körpersprache nicht zeigen kann, wie unserem jetzigen persönlichen Begegnen, und nur online kommuniziere, und da ist tatsächlich LinkedIn nicht zu vergleichen mit Instagram oder TikTok, wo es einfach um Unterhaltung geht. Hier geht es auch um Business-Kontakte. Und wenn ich da halt so plump einfach kommentiere, Negativität so in den Vordergrund stelle, abwertend kommuniziere, dann hat es Konsequenzen. Weil jeder auch in Gedanken, in Erinnerung bleibt und tatsächlich ich ein Bild von mir forme, wie ich kommuniziere, wie ich like oder verachte, wie ich meine Produkte verkaufen will, ohne Vertrauen aufgebaut zu haben. Das hat alles seine Konsequenzen. Kann jeder gerne machen, wie er will. Aber der kriegt auch seinen Senf ab und er verpasst sein Ziel. Weil der erste Eindruck, wenn du den mal kaputt gemacht hast, dann kriegst du keine zweite Chance dafür. Und da hast du vollkommen recht. Da wüten manche auf LinkedIn herum, ohne die Konsequenzen zu begreifen. Und die erkennen das und werden dann noch aggressiv. Und das führt zu einem Aus.
Bethül, du bist eine Verfechterin der persönlichen Begegnung, bist aber auch auf Social Media unterwegs.
Ich habe tatsächlich für mich einen Weg gefunden. Ich weiß, dass ich bei Social Media, ich habe meine eigenen Kanäle, Kniggefrau und so, und ich liebe das. Ich poste einmal in der Woche sonntags. Das ist so meine Deadline. Und ich kommentiere, und da bitte ich alle um Verzeihung, wenn jemand einen Kommentar ablässt, ich kommentiere das nicht zurück. Also ich habe mir das als Ziel gesetzt, weil sobald die Kommentare losgehen, und ich weiß auch, dass ich da nicht dem Algorithmus entspreche und so weiter, nur das ist auch Lebenszeit. Und da habe ich einfach aus, auch wenn ich weiß, dass es unhöflich ist, für mich entschieden, ich kommentiere nicht. Wenn jemand irgendwas schreibt, dann freue ich mich mega für die Komplimente. Vielen Dank auch an dieser Stelle an alle positiven Inputs und die negativen und so, das darf auch sein, es kann nicht jedem alles gefallen, aber ich kommentiere das nicht und ich komme damit sehr, sehr gut klar, weil ich habe auch ein Leben, ein privates und ein berufliches und da liebe ich die persönlichen Begegnungen. Und ich bin dankbar, dass ich diese Kombination, diese Grätsche hinbekommen habe zwischen Social Media, den Tech, also wie sagt man, den digitalen Wegen und dem persönlichen.
Gehen wir wieder gemeinsam raus aus dem Netz und rein in die persönliche Begegnung. Welche Rolle spielt unsere Körpersprache denn im Umgang miteinander?
Also in der persönlichen Begegnung spielt die größte Rolle überhaupt. Die nimmt über 90% Anteile.
Kann ich die denn beeinflussen? Ich will ja authentisch sein.
Dafür gibt es ja Seminare oder Coachings. Jeder Politiker, der vor der Öffentlichkeit irgendwie Reden hält oder auch andere Menschen außerhalb der Politik, werden gecoacht.
Klar.
Viele nutzen das Wissen auch aus und erweitern ihre Macht. Körpersprache entscheidet eben. Und da können wir auch in die Geschichte zurückschauen, was da alles passiert ist mit Körpersprache, wie energisch das Raum einnimmt. 90% ist schon ein Wort. Und ja, du musst tatsächlich eine gewisse Zeit lang trainieren, wenn du merkst, du neigst dazu, zum Beispiel Blickkontakt zu vermeiden. Ist das ein Nachteil in der persönlichen Begegnung, zumindest in unserer Kultur? Oder wenn deine Körpersprache eher verschlossen wirkt, du ständig die Hände in der Hosentasche hast. Und ja, es fällt dir am Anfang, wenn du das abtrainieren willst, sehr, sehr schwierig, das anders zu positionieren. Und dann kommen die ersten Kommentare mit, ja, aber das muss ja authentisch sein. Da sag ich immer, hey, wenn du einem kleinen Kind, was bisher seine Nudeln mit den Händen gegessen hat, jetzt einen Löffel in die Hand drückst und sagst, schau, probier's mal mit dem Löffel. Mama und Papa machen das auch so. Dann sagt das Kind ja auch nicht, nee, Mama, lass mal, das bin nicht ich.
Aber wohlfühlen sollte ich mich damit halt schon noch, oder?
Es wird sich am Anfang wahrscheinlich immer erst unwohl fühlen. Ja, also wenn du die Hände wirklich am Körper entlang runterhängen lässt, ist das eine natürliche Haltung. Sieht für den Betrachter hervorragend selbstbewusst aus, fühlt sich aber für dich ungewohnt an. Deshalb halten wir fest, unnatürlich ist nicht dasselbe wie ungewohnt. Es fühlt sich für dich ungewohnt an, aber es sieht nicht unnatürlich aus. Das Gehirn braucht ungefähr 66 Tage, bis es alte Gewohnheiten über Bord wirft und du das antrainierst, das Neue, bis es so aus dem Affekt entsteht. Also gib dir Zeit. 66 Mal stehst du vor Publikum, eben die Hände nicht in der Hosentasche und irgendwann machst du es automatisch und so entwickelst du dich weiter. Ich finde das übrigens auch ganz, ganz spannend. Das ist so meine Leidenschaft. Ich bin ja auch die Trainerin für die 3K, sage ich immer, Knigge, Kommunikation und Körpersprache. Und wenn man dieses Paket wirklich perfektioniert, will ich nicht sagen, aber nochmal professioneller durchleuchtet und sich nochmal Sachen antrainiert, die sympathisch wirken, da hat man echt viele Türen, die einem geöffnet werden.
Und was wirkt sympathisch?
Tatsächlich etwas, was alle Menschen, egal wie wir aussehen, egal was wir, woher wir herkommen, wie alt wir sind, es spielt überhaupt keine Rolle. Alle Menschen wirken sympathisch, wenn sie folgende 3 Dinge beachten. Erstens, du hältst Blickkontakt. Achtung, nicht nur schauen, das könnte bedrohlich wirken. 7 Sekunden ist so eine Grenze, das ist schon lang, 7 Sekunden. Ja, es gibt eine Statistik, Julika, wenn Menschen beide sich länger als 7 Sekunden anschauen, ohne dass einer von beiden wegschaut, steigt die Wahrscheinlichkeit enorm an, dass beide Menschen unmittelbar nach dem Blickaustausch entweder, Achtung jetzt, kämpfen werden oder Sex haben werden. Das ist kein Scherz, das ist nachgewiesen. Natürlich springen die nicht aufeinander zu, aber das ist tatsächlich so. Überleg mal, also nicht, wenn ihr jetzt da draußen dann ausgeht und dann kriege ich den Shitstorm, ja, ich habe 7 Sekunden geschaut, nichts ist passiert, das ist Fake News und so. Also es gilt Folgendes, wenn beide sich anschauen, keiner schaut weg, länger als 7 Sekunden, ist entscheidend. Schaust du unten, lächelst du dabei oder schaust du und schaust ernst, ohne zu lächeln? Das ist nämlich die Grätsche. Wenn wir lächeln, dann knistert es zwischen uns. Und wenn natürlich beide sich anstarren, ohne zu lächeln, wirkt das mega bedrohlich. Und jetzt haben wir eben schon die 2 Elemente, Blick und Lächeln in Kombination. Okay. Und jetzt kommt das 3. Hände. Die Hände einsetzen, sympathisch, Handflächen öffnen, gestikulieren, auf Brust- und Bauchnabelhöhe, nicht zu sehr hysterisch vorm Gesicht, das könnte wieder angriffslustig, bedrohlich wirken.
Okay, spannend.
Ja, bei Fremden könnt ihr die Hand plötzlich eben zu einer Waffe werden und ausholen, aber so auf Brusthöhe, unterhalb der Brust, zwischen Bauchnabel und Brusthöhe, da wirkt diese gestikulierende Handbewegung sehr sympathisch.
Und du bietest wächst das alles in Kombination an, ne?
Das kriege ich auch in einen Tag rein. Das sind ständig Aha-Erlebnisse, mega. Und auch Führungskräfte, Azubis, also jede Hierarchie, Unternehmer, die erkennen oft die Antwort, weshalb hat es bisher mit dem und dem nicht geklappt. Und dann diese Selbstreflexion, das ist ja das Entscheidende. Weil du kannst ja den anderen nicht kontrollieren. Aber du kannst deine Art aufzutreten, sowas von beeinflussen. Ich komme ja ursprünglich aus der Fliegerei. Ich war ja früher Flugbegleiterin. Ja. Und ich habe das damals schon erkannt als junge Frau. Meine Art, freundlich zu sein in der Flugzeugkabine, hat die Stimmung bei den Passagieren beeinflusst.
Betül, zum Abschluss, was ist die goldene Regel im Umgang miteinander, egal in welchem Kontext?
Wertschätzung sichtbar machen. Ich weiß, und da ist Albert Schweitzer, ein Zitat bei mir jetzt gerade im Kopf, viel Kälte ist unter uns Menschen, weil wir uns nicht so herzlich geben, wie wir sind. Wir Menschen haben diese Herzlichkeit, wir wünschen sie uns, wir müssen sie nur über unsere Kanäle, Körpersprache, Kommunikation und eben Knicke, auch wenn das altbacken klingt, einfach sichtbar machen, unsere Wertschätzung. Wenn wir das hinbekommen, es entstehen so herzliche Begegnungen und genau das ist es, wonach wir uns alle sehnen, gerade in dieser Zeit der KI, wo alles immer mehr abtaucht, isoliert ist. Wir suchen die Wärme, wir brauchen sie und wenn wir das hinbekommen, dann haben wir eine wunderbare Welt geschaffen und wir sind Vorbild für die nächste Generation, Generation Z, Generation Alpha. Wir sind die Vorbilder für die, die lernen von uns. Es ist unsere Aufgabe, das zu machen.
Vielen lieben Dank, Betül, für deine Zeit und für deine Expertise. Ich habe wie immer viel gelernt.
Herzlichen Dank für deine Zeit und die Einladung. Sehr, sehr gerne immer wieder. Dankeschön.
Wer noch mehr erfahren möchte, Betül Hanisch hat auch ein Buch geschrieben, das heißt Zeit für Wertschätzung. Da ist alles Wissenswerte drin und noch mehr spannende Themen, die gibt's natürlich auch in unserem aktuellen Heft. Das wiederum kann man im Abo erwerben, alle Infos dazu auf netzwerk-südbaden.de oder Sie schauen einfach in der Buchhandlung Rombach vorbei, da können Sie das Heft kaufen. Viel Spaß bei der Lektüre und ich freue mich, wenn Sie das nächste Mal wieder mit dabei sind. Bis dahin, alles Gute.
Netzwerk Südbaden, das regionale Wirtschaftsmagazin, der Podcast.